Neben 12 anderen Orten in der Bundesrepublik wurde auch in Sachsen-Anhalt vor über einem Jahr Räume von der Polizei durchsucht, um Beweise für diesen Prozess sicherzustellen. Die Gruppe S, das war ein Zusammenschluss an Rechtsradikalen und Neofaschisten, die Anschläge geplant hatten. Ermittelt wurde wegen dem Verdacht auf Bildung einer terroristischen Vereinigung, weswegen David Begrich vom Verein Miteinander kurz nach den Razzien im Februar 2020 diese auch nicht als Erfolg wertete.
Ob es dann tatsächlich auch zu einer Verurteilung dieses Personenzusammenschlusses als terroristische Vereinigung kommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, also auch hier muss man sagen, die Generalbundesanwaltschaft steigt sehr hoch ein mit einem sehr hohen Tatvorwurf, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ob es dann am Ende tatsächlich dazu kommt, muss man sehen.
Von der Generalbundesanwaltschaft werden insgesamt 12 Männer angeklagt, Teil der Gruppe zu sein. Insgesamt soll die Gruppe jedoch 24 Mitglieder gehabt haben und ein darüber hinausgehendes großes UnterstützerInnenumfeld. Die Gruppe S war hervorgegangen aus verschiedenen Chats und Treffen, deren erster Anfang im Herbst 2018 lag. Ausgehend von einer Facebook-Gruppe formierte sich der Kern der Gruppe dann über 13 verschiedene Telegram-Chat-Räume. Es handelt sich ganz konkret um einen neuen Zusammenschluss, der schnell zur Tat schreiten wollte. Ein wiederkehrendes Motiv der rechten Szene, so David Begrich.
Das sind Zusammenschlüsse von Neonazis und Rechtsextremen, die sich von dem althergebrachten Kern der neonazistischen, militanten neonazistischen Szene in der Bundesrepublik deutlich unterscheiden. Darin, dass ihre mutmaßlichen Mitglieder eben keine langjährige politische Sozialisation in der militanten neonazistischen Szene zurückgelegt haben, wie das etwa bei Combat 18 und anderen Gruppierungen oder Brigade 8 etc. der Fall ist, sondern dass Leute sind, die sich im Nachgang der Formate rassistischer Mobilisierung seit 2015, 16 quasi im Turbo-Durchlauf radikalisiert haben und die sich gefunden haben, offenkundig über Kommunikationswege und Chat-Zusammenhänge, vielleicht auch über Treffen, zunächst sozialisiert worden sind über Bürgerwehren. Ja, also es ist sehr deutlich, dass die jetzt festgesetzten Mitglieder oder mutmaßlichen Mitglieder dieser Vereinigung vorher sich im Kontext von rechtsextremen Bürgerwehren bewegt haben, Soldiers of Odin beispielsweise. Das heißt, da haben gewalttätige, auch vigilantistisch orientierte Selbstermächtigungsprozesse stattgefunden von Leuten, die die Auffassung vertreten, jetzt sei es Zeit zuzuschlagen. Und insofern gehört, glaube ich, das, was wir jetzt gesehen haben, diese Gruppe in diese Reihe.
Das sagt David Begrich über die Gruppe S, deren Zielsetzung Moscheen und den Bundestag angreifen. Und das schon 2020. 7 der Mitglieder sollen gegen das Waffenrecht verstoßen haben. Den Waffen und scharfe Munition wurden bei den Razzien auch sichergestellt. Die Vorbereitung auf den erwarteten sogenannten Tag X, den faschistischen Umsturz der BRD für den geplanten Anschlag vorgesehen waren.
Ja, es ist schon sehr auffällig, dass in diesen Kreisen es eine sehr intensive Bürgerkriegsrhetorik gibt. Das heißt, man hat die Vorstellung davon, dass man Anschläge auf Muslime oder politische und weltanschauliche Gegner verübt, die so massiv sind, dass sie ein bürgerkriegsähnliches oder bürgerkriegsartiges Szenario hervorrufen, in der dann wiederum die extreme Rechte als Bewegungsformation, als Ordnungsfaktor auftritt. Man kann das als Hirngespinst abtun, man kann es aber auch als das bezeichnen, was es ist, nämlich dass seit 2015, 16 sich sehr unterschiedliche rechtsextreme Gruppen ermächtigt fühlen, sozusagen in einen Modus zu schalten, in dem ein Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung sozusagen dazu aufruft, faktisch eine Art rassistisch motivierten Bürgerkrieg zu entfachen. Das heißt, die Rhetorik, die wir in der extremen Rechten haben, die auf der einen Seite vor der gesellschaftlichen Spaltung warnt, und sie auf der anderen Seite vertieft. Diese Rhetorik radikalisiert sich in einem sehr schnellen Vorlauf in Bürgerkriegsszenarien, in denen dann, und das ist überhaupt nicht neu für die extreme Rechte, eine gewalttätige Bürgerkriegs- großartige Auseinandersetzung über Rassenkampf das politische System sozusagen in Frage stellen will.
Den mutmaßlichen Anführern der Gruppe wird dabei zusätzlich Redelsführerschaft vorgeworfen. Die Entstehung der Gruppe S ist jedoch kein Einzelfall und auch nicht wirklich überraschend. Denn seit ungefähr 2015 lässt sich laut David Begrich beobachten,
dass aus der Neonazi-Szene heraus sogenannte Bürgerwehren gegründet wurden. Die sind dann Streife gelaufen, haben sich irgendwelche Westen übergestreift und haben da auf der operativen Ebene ihre Kleingärten beschützt. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir es mit Personen zu tun haben, die das Gewaltmonopol des Staates sich selbst enteignen und sagen, wir schützen uns und unsere Gesinnungsgenossen beziehungsweise die Weißen eben selbst. Und gehen nicht nur defensiv vor, sondern gehen auch in eine Art Kampfoffensive. Dieses vigilantistische Muster sozusagen der Dezentralisierung der Gewaltakteure, das scheint ein Vorlauf der jetzigen Strukturen gewesen zu sein.
Aus eben diesen Bürgerwehren rekrutierte sich auch die Gruppe S. Zwei der mutmaßlichen Mitglieder hatten schon bei der Bruderschaft Wodans Erben Germanien in Nürnberg mit einem Fackelzug auf dem Reichsparteitagsgelände provoziert. Ein Angeklagter war im Freikorps Heimatschutzdivision 2016. Zwei weitere waren Anführer der Vikings Security Germania, einer Bruderschaft, die vor allem in Ostdeutschland aktiv ist. Weitere Verbindungen zu rechten Strukturen, zum Beispiel in Tschechien, sind inzwischen auch bekannt. Hinter den Plänen der Gruppe steckte zwar eine schnelle, aber tiefgreifende Radikalisierung. Doch ihre Unerfahrenheit, so David Begrich, war einer der Hauptgründe, warum die Gruppe auch in das Visier der Behörden kam.
Man muss natürlich auch sehen, auf der operativen Ebene hat dieser Personenzusammenschluss, also diese Gruppe S, offenkundig jedenfalls aus der Perspektive der Organisationssoziologie von Gewaltorganisationen nahezu naiv gehandelt. Also wer glaubt, er könne sich über einen Messenger-Dienst darüber austauschen, wie man sich Waffen beschafft oder dass bei einem Treffen von mehr als 10 Personen besprechen, da gibt es also offenkundig sozusagen einen Gap, ja, zwischen den operativ-taktischen Fähigkeiten und der Erfahrung, der politischen operativ-taktischen Erfahrung der in Rede stehenden Personen und ihren Planungen. Also, ja, wenn ich plane, in 10 Städten Moscheen mit 10 Männern anzugreifen, dann kann ich das nicht am Küchentisch planen. Ja? So, also ich will damit nicht sozusagen das verteidigen, sondern ich will darauf aufmerksam machen, dass es da sozusagen eine Lücke gibt, ja, zwischen der Frage der Größe der Pläne und der Logistik, die dafür notwendig ist, beziehungsweise auch der Konspiration, die dafür notwendig ist, um solche Pläne tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und in der Vergangenheit, bei den klassisch terroristischen Gruppen, haben wir das anders gesehen. Die haben einen extrem hohen logistischen und operativen Aufwand getrieben, um ihre Pläne zu schützen und dann am Ende tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Also zum Beispiel beim NSU oder aber auch bei anderen rechtsterroristischen Gruppen war das der Fall. Bei diesen Gruppen, die wir jetzt gesehen haben, die haben auf der logistisch-operativen Ebene nachgeradezu, jedenfalls wirkt es so, vorsichtig ausgedrückt, wirkt es so, zum Teil nachgeradezu naiv gehandelt. Das ändert an der Gefährlichkeit, an dem Radikalisierungsverlauf nichts. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Es ändert an der Gefährlichkeit im Radikalisierungsverlauf nichts. Es gibt eine hohe Gewaltbereitschaft, es gibt eine hohe Motivation, tatsächlich zu solchen Gewalttaten zu greifen, aber das steht in einem offenkundigen Missverhältnis zu der logistisch-operativen Erfahrung, die diese Strukturen und Gruppen haben. Und das unterscheidet sie von anderen terroristischen Gruppen der Vergangenheit. Das macht sie aber auch sehr viel schwerer einzuschätzen. Also früher war sehr schnell klar, Leute, die zu bestimmten Formen der Gewalttaten sich verabreden und organisieren, die haben einen organisatorischen Vorlauf in einer neonazistisch-militant-neonazistischen Szene. Die haben über Jahre Demonstrationen besucht, Rechtsrockkonzerte besucht, sind weltanschaulich gefestigt, sind entsprechend in Strukturen vernetzt und eingebunden. Nichts davon ist bei den in Rede stehenden Gruppen hier der Fall. Ja, das sind also Leute, die eben keinen langen Vorlauf in der Neonazi-Szene haben, dort vielleicht auch nicht bekannt sind, dort vielleicht sogar belächelt werden, aber deren extreme Gewaltbereitschaft, deren extreme Radikalisierung, von der geht die Gefahr aus.
Diese organisatorische Unerfahrenheit der Gruppe S sind wohl der Grund dafür, dass sie aufgeflogen ist, bevor sie zur Tat schreiten konnten. So war einer der Involvierten ab 2019 ein Informant und entkam auch deshalb selber der Verhaftung. Aber wie Recherchen vom ARD-Magazin Monitor zeigen, gab und gibt es auch noch immer ein großes UnterstützerInnenumfeld. Das umfasst mindestens 35 weitere Personen, die bei dem heute in Stuttgart-Stammheim vor dem Oberlandesgericht beginnenden Prozess gegen die Gruppe S nicht angeklagt werden. 30 Verhandlungstage sind für die Verhandlung der 217-seitigen Anklageschrift angesetzt und ein Urteil erfolgt frühestens im August. Egal ob und inwieweit dann die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe verurteilt werden, unklar ist derzeit, wie viele aus deren Netzwerk und wie viele andere solche Gruppen noch unentdeckt Pläne schmieden und sich darauf vorbereiten, Menschen anzugreifen oder zu ermorden, die in ihrer Ideologie keinen Platz haben.